Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. Die Freiheit, die der Meinung und der Rede, die ist grundgesetzlich garantiert in Deutschland. Und dennoch gibt es zunehmend Streit darum. Während die Debatten hitziger und ideologischer werden und außerdem zahlreicher auch durch die sozialen Medien, fühlen sich nicht wenige eingeschränkt in ihrer Freiheit zu debattieren. Begriffe wie Cancel Culture und Political Correctness, die sollen diese Einschränkungen markieren. Sie sind aber selbst zu Kampfbegriffen geworden, mit denen sich Kritik auch pauschal wegbügeln lässt. Vielfalt ist schön, könnte man Karl Valentin paraphrasierend sagen, macht aber auch viel Arbeit. Die Münchner Kammerspiele wollen ihren Teil leisten und haben dazu einen Kiosk eröffnet. Mehr dazu gleich. Und das Deutsche Historische Museum räumt endlich den Frauenplatz ein in der Dauerausstellung. An anderer Stelle wird heftig gerungen. Gegen Einschränkungen ihrer Freiheit haben sich heute über 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengeschlossen und ein Manifest veröffentlicht. Ein Manifest der Wissenschaftsfreiheit. Eine Steuerungsgruppe besteht aus der Bochumer Philosophin Maria Sibylla Lotter, der Heidelberger Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann, dem Tübinger Juristen Martin Nettesheim, dem Mainzer Historiker Andreas Rödder und Sandra Kostner, der Initiatorin des Netzwerks, Migrationsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, wer denn die Freiheit Ihrer Arbeit einschränkt.
Ja, die Freiheit insbesondere von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Bereichen der Gesellschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften werden eingeschränkt durch einen Konformitätsdruck, der von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erzeugt wird. Das sind diejenigen, die ganz stark eine politisierte Form von Wissenschaft betreiben, weil sie einfach in Forschung und Lehre ein Mittel sehen, um die Gesellschaft im Einklang mit ihrem Weltbild zu verändern. Und das ist eine Wissenschaftlergruppe, die einfach stärker geworden ist, die auch moralischen Rückenwind aus der Gesellschaft erfährt und die vor allem versucht, dann nicht durch Argumente, sondern durch moralischen Druck zu verhindern, dass ihre Agenda von anderen Wissenschaftlern argumentativ auseinandergenommen wird oder kritisiert wird. Und da spüren wir, dass es einfach Einschränkungen gibt und es sind nicht immer so drastische Fälle, die sind ja auch durch die Medien gegangen, wie bei Susanne Schröter mit der Kopftuchkonferenz an der Goethe-Uni im Mai 2019. Da hatte Susanne Schröter sowohl Befürworterinnen als auch kritische Stimmen, was das Kopftuch betrifft, eingeladen. Und daraufhin haben eben Aktivisten dazu aufgerufen, die Professorin vom Dienst zu entlassen, wenn man eben solche Stimmen, die kritisch gegenüber dem Kopftuch sind, an Universitäten gar nicht mehr einladen sollte. Und das sind natürlich die Fälle, die dann schlagzeilenträchtig sind und die deshalb auch bekannt werden. Aber das ist nur die absolute Spitze des Eisberges. Das meiste davon passiert unterm Radar. Das sind natürlich gar nicht die Dinge, die wir sehen. Wer welche Forschungsfragen lieber nicht mehr antastet, wer denkt, oh, das ist gefährlich, das ist karrierehinderlich. Oder wer welche Argumente nicht mehr einbringt. Also wer lieber verstummt und irgendwie guckt, dass er im richtigen Strom mitschwimmt.
Gegen Redeverbote wenden Sie sich für die Freiheit, seine Gedanken äußern zu dürfen. Aber ist das nicht vor allen Dingen auch eine Frage der Graduierung? Es gibt ja vieles, gegen das sich Menschen auch zu Recht wenden. Nehmen wir den letzten Fall, der sehr prominent geworden ist, die WDR-Fernsehsendung Die letzte Instanz, heftig kritisiert, weil die Gesprächsteilnehmer gegenüber rassistischen Bezeichnungen vollständig unsensibel waren. Auch der Sender sagt, die Kritik war berechtigt. Kritik brauchen wir ja auch.
Kritik ist wichtig und das ist ja auch uns wichtig, dass man einfach die Perspektivenvielfalt in der Wissenschaft auch erhalten kann und die wirkt sich natürlich auch auf die Gesellschaft aus, weil das, was in der Wissenschaft gedacht wird, kommt ja meistens gefiltert dann auch irgendwann in der Gesellschaft an. Also das, was man so als Redeverbote bezeichnet, auch im gesellschaftlichen Kontext, ist ja immer zuerst an den Universitäten eigentlich entwickelt worden. Das heißt also, Kritik ist wichtig. Auch Kritik ist wichtig daran, dass man sagt, okay, man sieht einen solchen Begriff jetzt als rassistisch an, aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, es wird mit unglaublichem moralischem Druck gearbeitet, es wird ein moralischer Furor erzeugt und dann knicken auch Sender ganz schnell ein und fängt gar nicht mehr an, über die Argumente zu sprechen, die Argumente auszutauschen, sondern man sagt sich, oh Gott, jetzt ist der Druck so groß, der erzeugt wird, dann sagen wir lieber, hier haben wir einen Fehler gemacht und machen das in Zukunft nicht mehr. Und das sendet ja auch ein ganz starkes Signal, solche Themen am besten überhaupt nicht mehr anzufassen. Mhm. Und das führt ja auch dazu, dass einfach das, worüber wir öffentlich sprechen, immer geringer wird. Also es ist die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird und nicht, dass es kritisiert wird.
Das ist jetzt auf der einen Seite, finde ich, ein richtiges und nachvollziehbares Verlangen, wissenschaftlich zu arbeiten, ohne Ideologien und Vorbehalte. Wissenschaftskritisch Theoretisch müsste man aber auch gleich fragen, geht das denn eigentlich, die Themenwahl, die Perspektive, ob da eine Frau forscht oder ein Mann, die Herkunft des Forschenden, der Forschenden, auch sozial, wer überhaupt die Chance hatte, zu den Forschenden zu gehören. Migrantinnen und Arbeiterkinder hat es ja lange an den Hochschulen überhaupt nicht gegeben. Das hat ja alles einen Einfluss auf die Ergebnisse von Forschung. Da kommt ja am Ende nicht einfach Wahrheit raus.
Nein, aber es ist ein erkenntnisoffenes Streben nach Wahrheit, was wichtig ist. Und dass man sich Gedanken darüber macht, natürlich, wir alle forschen ja nicht im luftleeren Raum. Wir haben lebensweltliche Prägungen erfahren, die sich in gewisser Weise auch auf unsere Forschung auswirken. Aber man sollte es auch nicht zu stark einfach von bestimmten Merkmalen abhängig machen. Denn man könnte das ja mal austesten. Man nimmt verschiedene Werke von verschiedenen Autoren und lässt dann Personen einschätzen, was ist das Merkmal der Person? Wurde es von einer Frau geschrieben? Ist eine weibliche Perspektive, männliche Perspektive? Und ich glaube, in den meisten Fällen wird man das gar nicht merken. Und ich finde es auch immer wieder meiner eigenen Lehre interessant, dass Studierende dann schon sowas gesagt haben wie, bei ihnen weiß man überhaupt nicht, wo sie stehen. Einerseits finden die das dann richtig gut, weil sie das Gefühl haben, sie können sich viel freier entfalten. Auf der anderen Seite ist es einfach irritierend, wenn man dann nicht weiß, in welche Richtung soll man argumentieren, wenn man das über mehrere Semester dann schon entsprechend eingeübt hat.
Man dürfe nicht alles sagen, das war heute auch auf der Pressekonferenz zu hören. Ein Vorwurf, den man heute häufiger mal hört und den politische Richtungen auch natürlich gegeneinander richten. Fakt ist aber doch, man darf alles sagen, auch an den Hochschulen, oder? Was nicht gegen Gesetze verstößt. Man wird sich dafür aber vielleicht auch rechtfertigen müssen. Daran ist doch nichts falsch.
An der Rechtfertigung ist nichts falsch. Aber das ist eben auch wie vorher die Frage, wie macht man das? Gehe ich auf einen Kollegen zu oder eine Kollegin zu und sage, du hast da gerade ein Argument vorgebracht, das gefällt mir aus dem und dem Grund nicht oder ich finde es nicht stichhaltig. Das ist natürlich noch wissenschaftlich zu sagen, ich finde es nicht stichhaltig und das sind meine Gründe hierfür. Aber es ist was anderes, wenn man dann versucht, eben über Leitungsebenen Druck auszuüben, was immer wieder gemacht wird. Wir kennen auch im Netzwerk inzwischen eine ganze Reihe dieser Fälle, die uns schon berichtet wurden, weil wir oft schon öffentlich Stellung dazu bezogen haben. Da kriegt man viele Zuschriften und dann geht es eben hintenrum. Also es sind ja nicht nur Studierende, die das machen, sondern es kommt auch aus dem Kollegenkreis heraus. Und das ist der große Unterschied. Sich für ein Argument, das man vorträgt, in dem Sinne rechtfertigen zu müssen, dass man das gut begründet. Und wenn jemand anders bessere Gründe hat, dass man dann auch sagt, ja, deine Gründe sind besser, ich muss meine nochmal reflektieren und verändern. Das gehört natürlich ganz normal zur Wissenschaft dazu. Und genau das wollen wir auch stärken.
Das heißt, Sie wenden sich nicht dagegen, dass wir uns ständig fragen und im Augenblick vielleicht noch intensiver als in der Vergangenheit, was man ja positiv bewerten kann, spreche ich über dieses Thema richtig? Ist das angemessen, wie ich mich diesem Thema gegenüber verhalte? Das ist nicht grundsätzlich falsch.
Nein, ist überhaupt nicht falsch, das zu reflektieren. Das gehört einfach zur Wissenschaft auch dazu. Aber eben nicht mit dem Mittel der Disziplinierungsmaßnahme im Hintergrund. Und da gibt es einfach diesen Dreiklang, ja, dieses moralisch diskreditieren, sozial ausgrenzen und institutionell bestrafen. Und wenn das bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Hintergrund immer ist, wenn ich jetzt etwas sage, dann werde ich moralisch diskreditiert als Rassist, als Sexist, als Islamophob, dann kann ich natürlich weiterhin als Wissenschaftler tätig sein, aber mein Standing in der Community ist dann angekratzt. Und das geht ganz schnell rum, weil viele hören ja gar nicht, was sie wirklich gesagt haben. Die hören aber nur auf einmal, XY ist umstritten. Und damit ist jemand dann eben schon markiert, dass man sich besser von der Person fernhält, weil man dann selber in Probleme, Stichwort Kontaktschuld, geraten könnte.
Ist wie immer auch in der Gesellschaft dann die Frage der präzisen Grenzziehung und des fairen Austausches untereinander. Was wäre denn da eine Perspektive, auch gesellschaftlich so eine Diskurskultur zu entwickeln, in der rational und fair miteinander umgegangen wird?
Von Anfang an, dass man sich wirklich mit Respekt begegnet, dass man den Gesprächspartner nicht als Gegner wahrnimmt, als weltanschaulichen Gegner, den man bekämpfen muss, dass man dem anderen zutraut, dass er auch gute Argumente hat, dass man die Argumente des Gegenübers dann auch gegen die eigenen abwägt und einfach wirklich auf der Sachebene mit jemandem in Diskurs eintritt und jegliche persönlichen Diskreditierungen raushält.
Sandra Kostner, Initiatorin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Und wir bleiben bei der Frage, wie wir über die Welt erzählen und welche Erzählweisen dieser Welt gerecht werden könnten. Bislang wurde vor allem History erzählt, meint nicht nur das Deutsche Historische Museum Berlin, das His Story tatsächlich als seine Geschichte versteht, im Gegensatz zu ihrer Geschichte. Künftig aber soll sich das ändern. Die neue Dauerausstellung heißt Her Story und greift ein Wortspiel der US-amerikanischen Frauenbewegung der 70er Jahre auf. Es sollte und soll deutlich machen, dass Geschichte bislang fast ausschließlich von Männern geschrieben wurde und mitten in der Diskussion um Quoten und geschlechtergerechte Sprache sortiert das Museum nun seine Dauerausstellung um und erzählt Frauen- und Geschlechtergeschichte. Noch lässt sich das im Museum selbst nicht erleben, das wegen Corona und Renovierung bis auf Weiteres geschlossen ist. Doch Carsten Probst kann uns schon Her Story erzählen.
Wohl kein Buch deutscher Sprache hatte so katastrophale Folgen für Frauen wie der sogenannte Hexenhammer des Dominikanermönchs Heinrich Kramer, 1486 erstmalig in Speyer und dann bis ins 17. Jahrhundert in weiteren 29 Auflagen erschienen, war es als Hetzschrift gegen Zauberei und schwarze Magie Grundlage zahlloser Hexenprozesse. Zehntausende fielen diesen zum Opfer, in der großen Mehrheit Frauen. Gerade weil diese Geschichte aus heutiger Sicht längst vergangen anmutet, hält sie die Hamburger Historikerin Kirsten Heinsohn, eine der Co-Autorinnen dieser Broschüre, für besonders relevant.
Wir gehen davon aus, alle Menschen sind gleich und es darf keine Unterschiede geben, die dazu führen, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten haben. Tatsächlich ist es aber so, dass das Geschlecht uns unterschiedliche Möglichkeiten der Lebensgestaltung zuweist. Und deswegen glaube ich, dass die Frauen- und Geschlechtergeschichte hilft, diesen angeblich so natürlichen Vorgang historisch zu verstehen.
Insgesamt 16 sogenannte historische Leitobjekte umfasst die Auswahl zur Frauen- und Geschlechtergeschichte aus Dauerausstellung und Sammlung des DHM in der 74-seitigen Broschüre. Neben Gemälden, Skulpturen, Fotografien oder Plakaten auch erschütternde historische Schriftstücke wie die Aufzeichnungen des Mädchens Scheindi Ehrenwald von ihrer Gefangenschaft in Auschwitz oder ein Transvestitenschein aus den 1920er Jahren. Eine Art ärztliches Attest, das das öffentliche Tragen von Kleidern des jeweils anderen Geschlechts straffrei stellte. Es sind Geschichten vom immergleichen Kampf um Anerkennung, gegen Ausgrenzung, von Ausbrüchen aus starren Rollenmustern unter verschiedensten historischen Bedingungen, wie auch das Beispiel der baskischen Nonne Catalina de Erauso zeigt, die es im 17. Jahrhundert als Antonio de Erauso zu militärischem Rang brachte und zu ihrer Zeit wegen ihrer unklaren Geschlechteridentität eine Berühmtheit war. Kirsten Heinsohn macht daran die Relevanz der gegenwärtigen Geschlechterdiskurse fest.
Es gibt kaum eine Alltagssituation, in der Sie nicht sich fragen, sitze ich einer Frau oder einem Mann gegenüber? Oder warum bin ich so verunsichert, dass ich das jetzt nicht zuordnen kann? Daran können wir schon mal sehen, dass diese Einordnung in Männern und Frauen wichtig ist für die Alltagskommunikation, für unser gesamtes Leben. Sie hat sehr viel aber auch damit zu tun, dass über die Unterteilung in Männern und Frauen Macht verteilt wird.
Erfolge und Errungenschaften erscheinen dieser Geschichte oft trügerisch. Menschen- und Bürgerinnenrechte nach der Französischen Revolution waren zunächst einmal Männerrechte, genauer gesagt Rechte von weißen, christlichen, zentraleuropäischen Männern. Eine nüchterne Zeitleiste erinnert daran, dass Frauen erst seit 100 Jahren das Wahlrecht genießen, Ehefrauen erst seit 50 Jahren gesetzlich als voll geschäftsfähig gelten, Vergewaltigung in der Ehe noch keine 25 Jahre lang strafbar ist, die Ehe für alle gibt es seit 2017. Der Journalist Tilman Warnecke vom Berliner Tagesspiegel als ein weiterer Co-Autor der Broschüre verweist auf die Geschichte der Wiedervereinigung, die für die queeren Minderheiten in Ost und West etwas anders ablief als für den Rest.
Einerseits war es natürlich sozusagen gesetzlich einfacher als in Westdeutschland, das muss man sagen. Der Paragraf 175, der gerade männliche Homosexualität kriminalisierte, der wurde in der DDR viel, viel früher abgeschafft. Andererseits, unterhalb dieser Rechtsebene wurden natürlich trotzdem Repressionen ausgeübt. Aber andererseits gibt es auch bis heute einige sozusagen auch queere Institutionen, die aus dem Ost-Berlin in das Gesamt-Berlin sozusagen rübergerettet worden sind. Da hat sich sozusagen schon was vereinigt. Das war jetzt nicht nur, dass der ganze West-Berlin sozusagen alles auf Ost-Berlin irgendwie übergestülpt hat.
Auch wenn manche Objekte auf den ersten Blick Klischees eher bedienen als entkräften, wie etwa die lila Latzhose mit Anti-Atomkraft-Button als Symbol für die Frauenbewegung der 1970er Jahre. Am Ende nimmt die Broschüre zur Her Story des DHM die Debatten der Gegenwart doch in ihrer Bandbreite auf. Mit der anstehenden Neuausrichtung seiner Dauerausstellung könnte das Deutsche Historische Museum sie sogar bereichern. Wer hätte das diesem Haus vor einigen Jahren zugetraut?
Her Story, die neue Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin. Was Neues möchten auch die Münchner Kammerspiele machen und dazu hat das Haus einen Kiosk eröffnet in der schicken Maximilianstraße, in der das Theater liegt. Ein Habibi-Kiosk, worin sich die Motivation des Unterfangens schon andeutet, Brücken nämlich zwischen den Kulturen zu schlagen, die Menschen zusammenzubringen in all ihrer Vielfalt auf Augenhöhe, wie das dann so schön heißt. Also in jedem Fall ein gut gemeintes Projekt, das Begegnung befördern soll von Menschen mit den verschiedensten Hintergründen. Erstmal natürlich nur digital. Barbara Behrendt weiß, ob es auch gut gemacht ist.
Hätte man statt eines Phrasenschweins ein Modewortschwein gefüttert, es wäre bei dieser digitalen Eröffnung nach 20 Minuten geplatzt. Von einem Theater, das in die Stadt hineinwirkt, ist die Rede. Von Diversität, Vernetzung, Repräsentation und Dekolonisierung, notwendigem Kulturaustausch, Theater als Spiegel der Gesellschaft, globalen Perspektiven im Digitalen und so fort. Gegen nichts davon ist etwas einzuwenden. Die drei Menschen, die sich auf dem Podium zwischen vielen Grünpflanzen versammelt haben, zeigen damit lediglich, dass es sich beim neuen Habibi-Kiosk um ein kulturpolitisches Vorzeigemodell handelt, das erst noch mit Kunst und Inhalt gefüllt werden will. Johannes Ebert, der Generalsekretär des Goethe-Instituts, scheint als Mitveranstalter einen ganzen Werbeblock reserviert zu haben.
Das Goethe-Institut ist ja ein Ort, der dauernd aktuellen Diskursen ausgesetzt ist, darauf reagiert, sie aber auch selber mitbestimmt. Und so sind die Themen wie Diversität, wie gemeinsames Lernen, wie die Frage der Dekolonisierung, das sind Dinge, die bei uns natürlich oft etwas früher beginnen, als sie vielleicht hier beginnen.
Die neue Kammerspielintendantin Barbara Mundel weiß, wie mit den richtigen Vokabeln fürs eigene Programm zu werben ist und beschwört das Niedrigschwellige der neuen Spielstätte.
Eines der klarsten Tore sozusagen zur Stadt, die wir haben, wenn man die Münchner Kammerspiele und ihre Architektur anschaut.
Und der Kulturschaffende Tunjay Aja, der regelmäßig einen Abend im Habibi-Kiosk gestalten darf, stellt der Intendantin, wen wundert's, ein hervorragendes Zeugnis aus.
Das ist tatsächlich so das erste Mal, auch mit Beginn der Intendanz der Neuen, dass ich mich hier wohlfühle und auch willkommen fühle. Da spreche ich sicherlich nicht nur für mich. Das heißt, man hatte ja unter Lilienthal schon eine Öffnung, aber bestimmte Kreise hat es dann doch nicht erreicht sozusagen. Diese Öffnung lässt sich gerade gut an, muss ich sagen.
Aber worum geht's nun neben all den Vorschusslorbeeren? Der Habibi-Kiosk soll im umgebauten Kassenbereich der Kammerspiele auf der Maximilianstraße tagsüber geöffnet sein, mit Snacks aus aller Herren Länder und theaterferne Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen irgendwie beteiligen. Ein Raum für viele Perspektiven, ein durchlässiges Fenster ins Theater. Performances und Ausstellungen sollen stattfinden, jeder kann mitmachen und zum Beispiel Musik auflegen. Auch das Goethe-Institut gestaltet mit den eigenen KünstlerInnen regelmäßig einen Abend. Bei der virtuellen Eröffnung sieht man vom Kiosk und dem Fenster, das es zur Straße hin öffnen möchte, leider gar nichts. Per Video sind die verantwortlichen DramaturgInnen Rania Mlehi und Sebastian Reier zugeschaltet, die aber zumindest ein wenig Herz und Leben in die Worthülsen bringen.
Was mir wichtig ist, in jeder Beziehung, die ich mit jedem Mensch mache, es muss von Herzen kommen und an den Herzen ankommen. Und das ist die Energie, die ich in diesem Raum transportieren möchte. Die Schicksale der Menschen und unserer Welt ist duster genug und wir brauchen Liebe.
Eine Stadt wie München ist wahnsinnig bunt, aber ist das dann auch alles so vertreten, wenn auf Podien zum Beispiel die Zukunft der Stadtgesellschaft verhandelt wird? Sind die musikalischen Geschichten, sind die vertreten, wenn über München gesprochen wird als Musikstadt? Das ist, glaube ich, etwas, wo unsere Gesellschaft einfach eine große Baustelle hat.
Im Kiosk, so Mlehi, kommen die Menschen locker zusammen, quatschen, trinken Bier, lernen sich kennen.
Wir haben gedacht, so was ist eine Straße ohne Kiosk?
Diese Idee ist nicht neu. Auch das Berliner Maxim-Gorki-Theater hat die Spielstätte Gorki-Kiosk auf der Rückseite des Theaters eröffnet. Ebenfalls ein Ladenlokal, das unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen und zudem Theater und bildende Kunst verzahnen will. Ob der Name Habibi, also arabisch für Liebling, im Münchner Modell nicht wieder eine eigene Schublade für Menschen mit dem viel zitierten Hintergrund aufmacht, kann man schon jetzt durchaus fragen. Ob der Kiosk tatsächlich zu mehr Diversität im Theater beiträgt oder gesellschaftspolitisches Vorzeigeprojekt bleibt, muss ich erst noch herausstellen. Klar, die Veranstaltung war als Eröffnungstalk betitelt, aber eine kleine künstlerische Kostprobe von dem, was hier zu sehen sein wird oder zumindest ein Rundgang durch den Kiosk wäre zum Auftakt dennoch schön gewesen.
Der Habibi-Kiosk der Münchner Kammerspiele, ein Versuch, das Theater bunter zu machen. Und auch die Kulturnachrichten mit Susanne Lohrweg, die beginnen mit Kultur und Integration.
Ja, denn Kultur sei eben schlicht ein Integrationsmotor. Das erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute. Und um diesen Motor mal so richtig anzuwerfen, hat das Bundeskabinett einen nationalen Aktionsplan ins Leben gerufen, in dem das Kulturkapitel großgeschrieben wird. Ziel des Plans ist es unter anderem, die Diversität in Kultureinrichtungen voranzutreiben und Menschen mit Migrationshintergrund stärker einzubinden. Das ist wohl auch zwingend nötig. Wenn man sich die Kulturlandschaft in Deutschland anschaut, finden sich doch nur sehr wenige MigrantInnen auf wichtigen Posten, ebenso wenig People of Color. Wenn man es schafft, diese stärker in Führungspositionen zu heben, dürfte es auch leichter sein, Wissen in alle Teile der Bevölkerung zu vermitteln und eine höhere Akzeptanz für kulturelle Einrichtungen zu erlangen. Das Kulturkapitel im nationalen Integrationsplan soll auf jeden Fall den Zusammenhalt und das Zusammenwachsen fördern. Klingt gut und gelingt dann auch hoffentlich. Genauso gelingt auch hoffentlich in Zukunft noch häufiger die Rückgabe von Raubkunst. Denn diese kann jetzt nicht nur von Privatsammlerinnen und Museen zurückgegeben werden, sondern auch leichter von Stiftungen. Dazu wurde das Stiftungsrecht so reformiert, dass es einheitlicher werden soll. Konkret bedeutet dies, das Recht der Stiftung wird stärker an das bürgerliche Gesetzbuch angepasst und dass sich viele Stiftungen im Bereich Kunst und Kultur engagieren, hat dies eben auch konkrete Auswirkungen auf Raubkunst, die eben leichter restituiert werden kann. Dazu zählt eben unter anderem Kunst aus Kolonien, Kunst, die in der NS-Zeit beschlagnahmt wurde oder auch zu Zeiten der DDR entzogen wurde. Stiftungen müssen jetzt nicht länger darauf achten, dass die Kunstgegenstände ein Teil des sogenannten Grundstockvermögens sind und deshalb unbedingt erhalten werden müssen. Dennoch sind auch diese Rückgaben freiwillig, wie auch sonst. Man muss eben nicht, aber man darf. Und das ist gut so. Gut und dringend notwendig ist auch das Urheberrecht und das wird ständig reformiert. Seit heute will nun auch die Bundesregierung EU-Richtlinien in nationales Recht gießen. Die Reform soll das rechtliche Verhältnis zwischen Urheber, Internetplattformen und Nutzern festlegen, wenn es zum Beispiel um das Hochladen von Fotos, Artikelteilen oder Videoausschnitten geht. Vor allem bei Verstößen muss geklärt werden, wer verantwortlich ist. Ziel ist es auch, Urheber an der sogenannten Wertschöpfung von Plattformen zu beteiligen. Urheber sind natürlich auch SchriftstellerInnen und Schriftsteller. Die Reform des Urheberrechts sehen sie zwar, wie viele, in weiten Teilen immer noch ziemlich kritisch, sie halten sie aber dennoch dringend für notwendig, wie Autorin Nina George heute im Deutschlandfunk erklärte.
Definitiv, denn bisher fuhren wir sozusagen mit einem Gesetz durch die Gegend, was ausgelegt war für eine Straßenverkehrsordnung mit Kutschen und Fahrrädern. Und mittlerweile hat sich die Welt geändert. Wir haben Autobahnen und Teslas oder übersetzt, wir haben YouTube, wir haben Algorithmen, wir haben ein schnelles WLAN und wir sehen uns mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert und das schon seit längerem. Also es wird Zeit.
Die Schriftstellerin Nina George im Deutschlandfunk zur Urheberrechtsreform. Nach so viel Recht und Ordnung noch ein Grund zur puren Freude. Die deutsche Regisseurin Maria Schrader ist mit ihrer Serie Unorthodox für den Golden Globe nominiert. Die Konkurrenz ist zwar mit The Crown unter anderem groß, aber dennoch hat die auf dem Buch von Deborah Feldman basierende Netflix-Produktion große Chancen. Sie erzählt die Geschichte einer ultraorthodoxen Jüdin. Und es gibt noch eine weitere Deutsche, die im Rennen um den Filmpreis dabei ist. Die 12-jährige Schülerin Helene Zengel ist für ihre Nebenrolle in dem Western Neues aus der Welt nominiert. Sie spielt an der Seite von Tom Hanks. Der Film ist ab der kommenden Woche zu sehen. Die Globes werden am 28. Februar verliehen. Und das waren sie, die Kulturmeldung.
Mit Susanne Lohrweg, vielen Dank. Die Regierungsbildung in Italien und der Aktionsplan Krebsbekämpfung, die sind Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Danke fürs Zuhören.